Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Einzigarztig, dem Podcast für engagierte Ärztinnen wie dich. Mein Name ist Dr. Susanne Löffner. Ich bin Ärztin und Coach und ich unterstütze dich dabei, souverän, gesund und erfolgreich deinen ganz persönlichen Weg in der Medizin zu gehen. Heute ist wieder mal Interviewzeit. Ich habe wieder einen Gast und es ist diesmal tatsächlich keine Ärztin, sondern eine Coaching-Kollegin, die liebe Frauke Hautz. Und wir haben uns überlegt, dass wir über ein Thema sprechen möchten, das nicht nur viele Ärzte und Ärztinnen betrifft, sondern ich glaube fast jeden, der hier zuhört, und zwar das Thema Zeitmanagement. Ich triggere ja gern mit meinem Satz, Zeit ist eine Entscheidung, und ich glaube, selbst jeder, der sich doch noch so von außen von allem bedrängt fühlt und glaubt, dass alles fremdbestimmt ist, der wird im Innersten doch merken, dass, naja, wie viel Zeit wir haben, doch auch immer ein bisschen mit uns selbst zu tun hat. Wir reden also, wie gesagt, über dieses Thema, aber wir streifen auch das ein oder andere Thema und ich hoffe, dass du für dich was mitnehmen kannst, auch wenn du dafür jetzt erstmal ein bisschen Zeit opferst. Viel Spaß bei dieser Folge! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigarztig. Und ich habe mal wieder ein wunderschönes Interview vor mir mit der lieben Frauke Hautz. Ich kenne sie aus meinen Coaching-Ausbildungen, die wir ja nicht großteils, aber doch einige Teile zusammen gemacht haben. Und ich möchte sie jetzt gar nicht groß vorstellen, außer dass sie auch Coach ist. Den Rest soll sie einfach selber erzählen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Frauke.
Wow, vielen lieben Dank für die Einladung. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Stückchen aufgeregt und freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch heute und bin doch sehr gespannt, auch welches Feedback wir vielleicht bekommen.
Ja, da dürfen wir gespannt sein. Frauke, du kennst meine Eingangsfrage. Wer ist eigentlich Frauke Hautz? Erzähl doch mal ein bisschen.
Wahnsinn. Ja, ich bin im Wandel und ich liebe es tatsächlich zu lernen und ich habe mich ganz lange definiert, auch als Mama und als die Helferin von meinem Mann und habe mich vor 5 Jahren dazu entschieden, wieder für mich einzustehen und mein Leben zu finden und bin auf die Suche gegangen nach meinem Lebensweg und so bin ich zum ganzheitlichen Gesundheitsberater gekommen, habe da ein Fernstudium gemacht, habe nochmal eine Ausbildung bei Rüdiger Dahlke gemacht und bin dann tatsächlich in der Coaching-Ausbildung, in der Neuroresonanz-Ausbildung zu dem gestoßen, wo ich festgestellt habe, das ist das, was ich mein Leben lang tun möchte. Natürlich bin ich beruflich Coach und Trainer und bin total glücklich damit, aber ich bin genauso auch eine Läuferin und immer noch eine Mama und bin einfach ich, einzigartig und wundervoll in einer gewissen Art und ja, wünsche mir das tatsächlich für meine Klienten, dass sie auch für sich erkennen, wie einzigartig und wundervoll sie sind.
Oh, das ist ein ganz, ganz schönes Ziel, zumal ja, ich kann es nur unterschreiben, wir sind einfach alle einzigartig, nicht nur einzigartig, das trifft vielleicht nur einen Teil oder auch einen Teil zu, aber einzigartig sind wir definitiv alle.
Alle und alle wundervoll und das ist das Schöne, wenn man lernt tatsächlich dieses Glänzen in den anderen Menschen zu sehen, dass jeder irgendwo in sich versteckt hat.
Und meistens selber nicht sieht. Ich glaube oft, also noch häufiger sehen wir selber nicht, als dass es andere nicht in uns sehen.
Definitiv. Und wundervolle Ergänzung. Vielen Dank dafür.
Okay, wir haben ja so ein Thema hier. Du weißt, wir haben hauptsächlich Ärzte, Ärztinnen hier als Zuhörer, allerdings auch Nicht-Ärzte. Aber trotz allem geht es mir ja so ein bisschen darum, meinen Hauptzuhörern was mitzugeben. Und wir haben uns da das Thema Zeitmanagement ausgesucht.
Genau.
Und da wird mich überhaupt erstmal interessieren, wie du zu dem Thema kommst oder was dich daran reizt oder interessiert.
Na, zum einen merke ich, wenn ich mir meine Zeit nicht einteile, ich Dinge einfach schiebe, die ich nicht so gerne erledige. Und habe das bei meinem Mann, der selbstständig ist und einen Betrieb hat, bei meinen Eltern und Großeltern schon gesehen. Ne? Gerade wenn man selbstständig ist, braucht man hier einen ganz genauen Plan und man muss sich seine Zeit, die vorher außerhalb geplant wurde, dann auch einplanen. Und dann habe ich mich damit befasst und habe angefangen, auch To-Do-Listen zu schreiben und habe die mäßig abgearbeitet. Also immer gerne die Dinge, die mir leicht gefallen sind und die ich gerne tue, und die anderen habe ich trotzdem geschoben. Und ich habe oft gesehen, auch wie einfach quasi auch meine Kids, wenn sie sich quasi ihre Hausaufgaben, wenn sie das nicht organisieren, nicht einen Plan haben, wie das so ins Schwimmen gerät. Und dann habe ich mich immer mehr damit befasst und habe auch schon ein paar Vorträge halten dürfen, was das Thema Zeitmanagement angeht. Und ja, irgendwie aus Eigennutzen bin ich immer mehr in dieses Thema reingekommen.
Das ist sehr spannend. Also alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, so die Dinge, die man gern macht, die macht man gleich und die anderen werden so ein bisschen verschoben. Ah, ich fühle mich ertappt. Ich glaube, da bin ich aber nicht die Einzige. Das ist sicher irgendwie so ein Grundtenor bei den meisten. Mal von meinem Partner Henna abgesehen, der immer schön alle seine Dinge erledigt. Aber ja, sag doch mal, was hast du da so für dich rausgefunden oder auch für andere?
Na, ich finde es zum einen wichtig, tatsächlich eine To-Do-Liste zu machen, aber die nochmal zu priorisieren. Ne? Tatsächlich zu sagen, hey, das sind die Dinge, die muss ich heute auf jeden Fall tun. Und dann gibt es nochmal To-Dos, das wäre schön, wenn ich sie habe. Und dann gibt es nochmal To-Dos, die tatsächlich so in der dritten Position sind. Natürlich rutschen die mit der Zeit hoch, aber ich weiß, zumindest die, die ich heute erledigen muss, die muss ich erledigen. Und da einen Haken dran zu machen, zu sehen, hey, ich habe einen Erfolg, das ist tatsächlich total hilfreich. Dann finde ich es toll, mit was anzufangen, was mir Spaß macht. Ne, wenn ich so auf meine Liste gucke und meinen Zeitplan habe und vielleicht auch Coachings habe und ich weiß, ne, das geht euch mit Sicherheit auch so mit den Patienten. Ne? Der eine Patient ist ein bisschen anstrengender, der andere weniger. Ne? Und wenn man sich so ein Nugget, so ein schönes Goldnugget vorne an den Tag legt und mit was Schönem starten kann, dann fängt der Einstieg schon mal leichter an. Ne? Wenn ich mir die Buchhaltung so am Morgen reinhau, ich bin auch relativ kreativ und geordnet noch am Morgen, wo ich dann denke, oh, das braucht es da einfach nicht, ne? Sondern das kann ich so als zweiter, dritter Punkt machen. Ich weiß, es muss erledigt werden, aber tatsächlich muss ich meinen Tag damit nicht starten. Und vielleicht vorher noch etwas Zeit für mich, eine Me-Time, ne? Eine Meditation, ein bisschen laufen gehen, ne? Sondern einfach den Tag mit schönen Dingen zu starten. Ich finde, dann fließt der ganze Tag schon viel besser, ne? Und er startet besser. Und ich starte auch einfach lieber in diesen Tag, wie wenn das andersrum ist. Und so, jetzt habe ich einen kurzen Hänger, Entschuldigung.
Das macht aber gar nichts. Dann rätsche ich da gerade kurz rein, nämlich das Erste mit was Schönem anfangen. Das ist ja dann tatsächlich auch eine Dopaminausschüttung. Und das hilft uns ja dann vielleicht mit Schwung in die nächste nicht ganz so schöne Tätigkeit zu gehen. Wobei, was ich auch ganz spannend finde, dass wenn wir, du hast ja vorhin gesagt, auf der Liste dann auch immer schön abhaken, das macht tatsächlich auch eine Dopaminausschüttung. Also dieses, boah, ich habe den Frosch geschluckt, weil das ist ja immer so ein bisschen mein Motto, eat the frog first. Okay, in Zukunft darf ich erst vielleicht was Leckeres vor dem ersten Frosch essen.
Dann rutscht der besser.
Ja, genau. Und ich habe auch gelernt, dass man mit den kleineren Fröschen anfangen soll und dann steigern darf. Also das ist für mich ganz neu jetzt erst gehört. Muss ich auch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Aber ja, die Frösche kommen doch relativ früh immer dran. Aber umso schöner, wenn man dann doch mit was Schönem startet und da reinrutscht. Und zu dieser Me-Time, da habe ich tatsächlich auch jetzt gerade eine ganz neue Erfahrung. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Frauke, es gibt den 5 AM Club. Das ist wohl in den USA vor allem so ein bisschen Mode, um 5 aufzustehen und dann eine Stunde lang Me-Time zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es im Moment noch der 6 AM Club. Also um 5, das schaffe ich noch nicht, aber ich arbeite mich vielleicht irgendwann hin. Und dann ist es aufgeteilt in 20 Minuten Sport, Bewegung, 20 Minuten Meditation und 20 Minuten was lesen. Ich habe es jetzt 2 Wochen hinter mir und ich muss sagen, es ist genial, weil du hast nach der Stunde wirklich schon einfach was für dich getan. Es fühlt sich schon mal gut an. Das ist irgendwie auch schon mal ein Haken an der Liste. Und ja, und dann kannst du richtig losgehen in die anderen Sachen.
Ja, es kommt ja auch darauf an, wann startest du deinen Tag, ne? Also wenn du, also ich starte tatsächlich meine ersten Termine erst um 10 Uhr morgens, starten die Coachings. Insofern, ich steige auch um 6 auf, ich gehe joggen, ich mache meine Meditation oder ein bisschen Yoga. Das variiert immer und ich lese. Und dann fange ich an, im Prinzip E-Mails abzuarbeiten oder andere Dinge, je nachdem, was kommt. Ich gucke auch, dass nicht allzu viele Frösche immer ganz oben sind, die ich erledigen muss an einem Tag. Weil wenn ich mir überlege, so ne, die Frösche nach Größe noch zu sortieren und 5 hintereinander zu schlucken, das ist mir zu viel. Also das sind höchstens 2 am Tag. Der Rest kann, wenn gut läuft, ne, ist auf der unteren Teil meiner Liste, eventuell fällt er noch mit weg. Und insofern brauche ich auch nicht um 5 aufstehen. Das wäre jetzt auch nicht meine Zeit. Und so kann das vielleicht jeder für sich starten, ne? Also ich weiß nicht, ob wir alle dafür tatsächlich geschaffen sind, um 5 Uhr morgens aufzustehen, beziehungsweise fällt ja dann von der schönen Feierabend noch was weg, ne?
Weil ja, das ist tatsächlich der Haken, genau.
Und den ja auch zu feiern, den finde ich ja total wichtig. Und insofern, ja, muss man immer gucken, wo liegt meine biologische Uhr und wo liegen meine Schwerpunkte. Und den Morgen zu feiern und für sich was zu haben, aber auch den Feierabend zu genießen, finde ich beides gleichermaßen wichtig.
Ja, nee, das mit dem Feierabend, das stimmt, der kommt tatsächlich bei mir gerade ein bisschen kurz, weil ich einfach abends wirklich müde bin und fertig. Aber vielleicht darf ich da ja auch nochmal einen neuen Schwerpunkt drauflegen, da dann doch irgendwie auch nochmal mit Me-Time vielleicht oder mit We-Time abzuschließen.
Ja, schöne Idee. V-Time finde ich gut. Super. Ja, mein zweiter Punkt, was ich unbedingt noch loswerden wollte heute, ist, den Tag nicht zu voll zu planen. Weil es kommen immer außergewöhnliche Sachen noch mit rein. Notfälle, ob das die Kids sind, die was brauchen, vielleicht die Eltern, die irgendwie nochmal Hilfe brauchen oder ein Notfalltermin, der nicht verschoben werden kann, weil ein Patient bei euch ganz dringend Probleme hat. Und wenn da der ganze Kalender schon voll ist mit 100% der Zeit, die wir leisten können, dann kommen wir einfach in Stress. Und es ist schon nicht mehr möglich, quasi den ganzen Tag abzuarbeiten. Und so habe ich mir angewöhnt, tatsächlich, die 80 sind die 900. Ich plane 80% von meinem Tag. Und für die 20% finden wir doch ganz ehrlich immer irgendwas, um die zu füllen, wenn nicht irgendein Notfall reinkommt.
Definitiv. Und ich glaube, der Tipp ist tatsächlich auch was für die niedergelassenen Kollegen, weil ich habe sehr, sehr oft das Phänomen, wenn ich mit ihnen rede, dass sie sagen, ja, aber wenn dann irgendwas kommt, dann platzt halt die Praxis aus allen Nähten. Oder wenn ich einen Tag krank bin, dann kriege ich die Patienten ja über Wochen nicht mehr unter. Und ich glaube, da darf man auch wirklich ein bisschen runtergehen. Ich weiß nicht, ob das, es geht ja dann auch immer wieder ein bisschen ums Finanzielle, aber ob 80 dann wirklich möglich ist. Aber selbst wenn es 90 ist von 100 und man da irgendwo ein bisschen Spielraum lässt, ich glaube, das ist extrem hilfreich, um das Ganze zu entzerren und entstressen und um einfach auf Dauer dann auch fitter zu bleiben.
Ich wollte gerade sagen, weil wie rechnen wir die 20%, wenn wir immer wieder Stress haben, was ja unser Immunsystem schwächt, in großem Maße, auch sowohl körperlich, also wie natürlich auch psychisch, und hier einen Druck haben, das erfüllen zu müssen. Oder wir sagen können, okay, ich war jetzt mal krank und schiebe das so auf die nächsten 14 Tage, kann ich die Lücken wieder füllen. Und ich habe tatsächlich 2 Praxen, wo ich kenne, die das jetzt eingeführt haben, die dann für sich so Notblocker reingelassen haben. Und die sagen, die werden zu 98% gefüllt. Also bleiben nur noch 2%, wo sie sagen, naja gut, dann nehme ich in der Zeit mein Telefon in die Hand, weil ich immer noch mal irgendwelche Laborberichte da liegen habe, die abzutelefonieren sind oder sonst was. Aber die sagen jetzt nicht, dass ihnen irgendwie die Zeit fehlt, ne? Sondern sie haben oder die Patienten fehlen, um die Zeit zu füllen. So muss ich es ja sagen.
Genau. Ja, und vor allem, es geht ja, also du hast das mit dem Immunsystem schon angesprochen. Der Punkt ist aber ja auch, wenn wir gestresst sind, dann haben wir ja auch eine viel schlechtere Konzentration, eine schlechtere Fokussierung. Das heißt, wir arbeiten ja auch langsamer, wenn wir gestresst sind. Und letztendlich machen wir uns dann die Zeit wahrscheinlich selber kaputt, anstatt sie uns schon mal im Vornherein oder im Voraus zu nehmen.
Definitiv. Definitiv. Und die Patienten haben ja auch nicht so viel davon. Das ist ja auch nochmal der Punkt, wenn man gestresst ist, kann man sich ja auch nicht so konzentrieren, beziehungsweise ist mit dem Fokus einfach vielleicht auch nicht so da. Uns passieren mehr Fehler. Die Fehlerquote ist höher. Ja. Und die ist ja nicht nur bei den Ärzten, sondern die Sprechstundenhilfe hat auch mehr Stress. Die Frau von bei einem Empfang, ne? Das ist, man bekommt den Ärger, den Frust der Patienten einfach auch ab. Und das ist ja auch wieder moralisch für das ganze Praxisteam auch wieder schwierig, ne? Wo man sagen kann, hey, wenn wir jetzt hier Luft schaffen und haben dadurch eine angenehmere Atmosphäre, dann gewinnt sowohl der Arzt wie die Mitarbeiter, was auch wieder dazu führt, dass vielleicht andere Mitarbeiter lieber dort arbeiten würden, was ja wieder beim Fachkräftemangel absolutes Thema ist. Und die Patienten gewinnen auch noch. Also für mich ist tatsächlich 80-100 ein vollkommener Gewinn.
Win-win-win, gleich auf mehreren Ebenen, absolut. Also jetzt müssen wir nur noch meine Kollegen davon überzeugen, das einzuführen und auszuprobieren. Und ja, dann haben wir, glaube ich, ganz viel schon erreicht.
Ja, auf jeden Fall. Sollen wir einfach ausprobieren, ne? Tatsächlich. Und wäre ja auch kein Drama zu sagen, ich probiere das für mich mal aus, ein paar Tage, eine Woche oder einen Monat und schaue hinterher, kriege ich die Zeit voll oder habe ich tatsächlich Leerlauf und kann ja dann neu entscheiden. Jede Entscheidung ist ja im Moment und muss ja nicht für ewig gelten.
Ja, das stimmt. Aber das ist aber auch ein sehr guter Punkt.
Haben, ja. Bin einfach den Mut mal zu haben, tatsächlich es auszuprobieren. Ein Schritt raus aus der Komfortzone, weil da kommt ja tatsächlich der Wachstum.
Erst kommt noch die Angst, leider. Das ist ja, ne, unser großer Hemmschuh, dass da immer erstmal noch dieses Ja-Aber auftaucht.
Ja. Genau. Das ist immer da, das stimmt. Aber dafür sind ja wir da.
Ja, genau, genau.
Können wir gerne für euch lösen, kein Problem.
Hast du sonst noch Tipps oder irgendwas, wo du sagst, das ist dir jetzt auch wichtig in deinem Tagesablauf?
Das sind tatsächlich meine Hauptteile, wo ich einfach festgestellt habe, das ist jetzt für mich das, was ich tatsächlich auch meinen Klienten mitgebe und wirklich für mich die beste Erfahrung gemacht habe. Natürlich gibt es nochmal andere Modelle und weitere Modelle, aber ich finde, wenn man hier tatsächlich schon mal anfängt, kann man sich unheimlich viel leichter machen.
Hast du denn, kannst du das bei deinen Kindern auch installieren? Also lassen die sich dahingehend führen?
Teilweise ja. Also sie haben zumindest beide sich so eine Wochenliste. Also die haben jetzt keine Tagesliste mit To-Dos, sondern eine Wochenliste. Und das funktioniert ganz gut. Und da tragen sie sich tatsächlich auch ihre Abgabetermine und so weiter ein. Und haben festgestellt, also meine Tochter hat es am Anfang vom Schuljahr ganz konsequent gemacht, hat die letzten 2 Monate dann nicht mehr so konsequent gemacht und hat festgestellt, dass sie dann wieder in Stress kommt und hat jetzt für sich gesagt, okay, es geht für mich nicht mehr ohne Wochenplanung. Und mein Mann hat es sehr, sehr gut umgesetzt, muss ich wirklich sagen. Der ist oft noch mal ein Stückchen konsequenter auch, wie ich darin. Und ja, tut tatsächlich auch im Büro gut, seinem Team gut im Geschäft und es läuft, ja, ist gut.
Naja, als Chef hast du dann ja auch noch eine Vorbildfunktion. Also ich glaube, wenn du dann schaffst, da mit einer gewissen Struktur reinzugehen, dann kannst du deine Mitarbeiter ja auch mitnehmen. Viel schlimmer ist es ja andersrum, wenn du der absolute Chaot an der Führungsspitze bist und dann verlangst, dass deine Mitarbeiter das aber besser organisieren. Ich glaube, das gestaltet sich dann eher schwierig.
Ja, ist oft so. Und war auch bei ihm tatsächlich lange so, ne? Wo er gesagt hat, hey, die müssen das doch hinbekommen. Und er selbst ist im Prinzip immer geschwommen, ne? Weil er mit Sicherheit 16 Stunden rein geplant hat und dieses Wort Nein nicht sagen konnte. Ne? Das ist natürlich auch nochmal so ein Thema. Das tut uns ja nicht weh, einfach mal zu sagen Nein. Oder ja, kann ich nicht. Oder kannst du jemand anders da fragen? Ne? Also man kann das ja tatsächlich auch anders formulieren. Aber das war sehr schwer für ihn tatsächlich Nein zu sagen, weil er es immer allen recht machen wollte und hat es im Endeffekt niemand recht gemacht. Und
Und das
das
ist,
haben die dann
ich
irgendwann.
glaube, darüber könnten wir auch eine ganze Podcast-Folge füllen über das Thema Nein sagen. Aber das ist spannend, dass du das ansprichst, weil das ist zumindest bei den Ärztinnen und Ärzten, mit denen ich arbeite, ist das ein sehr, sehr häufig auftretendes Phänomen, dass es ihnen so schwer fällt, Nein zu sagen. Ich kenne es von mir übrigens auch sehr gut. Ich musste das auch Schritt für Schritt lernen. Und da hängt ja ganz oft immer diese Angst an, die Anerkennung zu verlieren oder nicht mehr gemocht zu werden, ausgeschlossen zu werden. Und letztendlich bedarf es, glaube ich, der Übung. Also so in kleinen Schritten mal zu üben, Nein zu sagen und festzustellen, es passiert eigentlich gar nichts Schlimmes. Also es wird einem nicht gleich der Kopf abgerissen, wenn man mal offen und ehrlich sagt, dass man das jetzt gerade nicht machen kann.
Ganz im Gegenteil aus meiner Sicht. Also ich bin froh, dass mein Mann jetzt Nein sagen kann, weil es ja auch für mich klar ist. Ne? Vorher habe ich ihn Dinge gefragt, ob er irgendwas mitbringen kann, jemand abholen kann von den Kindern oder wie auch immer. Und er ist gerannt und er hat es ja oft nicht gepackt. Ne? Also wenn ich ja nie Nein sage, sondern zu allen Ja sage und ich mache das irgendwie und sonst irgendwas, irgendwo muss ich ja Abstriche machen. Und dann ist es halt an der Qualität oder dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, alles zu erledigen. Und dann sorge ich ja eigentlich noch viel mehr dafür, dass die Menschen außenrum unzufrieden sind. Und was für mich noch oft tatsächlich gerade bei den Handwerkern, bei den Selbstständigen auch oft ist, dass sie Angst haben, nicht genug Geld zu verdienen. Tatsächlich noch diesen Mangel, ne, also diese Angst vor dem Mangel, der ist auch noch ganz, ganz tief drin.
Ja, definitiv.
Kann ja keinen Auftrag ablehnen.
Ja.
Wenn ich da heute nicht hinfahre, ist da morgen jemand anders. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema.
Aber auch spannend, dass du das jetzt gerade in Bezug auf die Handwerker erzählst, weil ich glaube tatsächlich, dass das auch bei Akademikern nicht wirklich besser ist. Dass die eben auch auf ihrem Niveau dann sehr schnell die Angst haben, wenn sie das nicht mehr so weitermachen in dem Maß oder nicht mehr so arbeiten, nicht mehr drei Jobs haben, nicht mehr noch irgendwas zusätzlich machen, dass es dann finanziell problematisch wird. Weil wir haben ja alle so die Tendenz, dass wir uns ganz, ganz schnell an unseren Lebensstandard gewöhnen und den dann so als Maß aller Dinge sehen und da dann eventuell zurückzutreten und auch mit finanziellen Einbußen zu rechnen. Ich glaube, das ist für die Mehrzahl der Menschen sehr, sehr schwierig.
Ja, ist es bei den Ärzten tatsächlich so, weil bei den Handwerkern, ne, also die sind ja ausgelastet oder bei den meisten Selbstständigen auch, wenn sie nicht ausgelastet werden, wäre ja so kein Problem, den Termin wahrzunehmen, ne? Aber das Problem ist ja, dass sie eigentlich ausgelastet sind und die Bücher voller sind, wie sie tatsächlich sein müssten und dadurch an den Druck kommen. Ne? Ja, auch die Mitarbeiter, die arbeiten auch mal eine Stunde, zwei mehr, aber irgendwo hat ja das auch eine Kapazitätsgrenze. Und es ja dann immer ermöglichen zu wollen. Und genauso ist es ja auch in der Praxis. Ich kann ja nicht noch reinstopfen. Also ich kenne es von mir als Patient auch. Wenn ich zum Arzt muss, also gerade Zahnarzt, muss ich ehrlich gestehen, ist jetzt nicht mein Lieblingsarzt. Und wenn ich dann da sitze und den Bohrer höre, dann denke ich mir so, oh Gott. Und wenn es dann länger geht, dann neige ich auch dazu zu sagen, okay, ich komme mal anders wieder. Vielleicht.
Ja, das mag sein. Da habe ich tatsächlich Glück. Also mein Zahnarzt ist so dermaßen gut zeitlich organisiert, dass ich in der Regel es kaum schaffe, mich im Wartezimmer hinzusetzen und dann werde ich durch die andere Tür schon immer wieder rausgerufen. Also da kenne ich das Thema wirklich nicht, aber ich kenne es durchaus von vielen Hausärzten. Wo einfach ganz klar ist, man kommt und wartet erst mal 1, 2 Stunden, bis man dran ist und dass das nicht unbedingt die Zufriedenheit fördert und letztendlich auch nicht die Gesundheit, weil das macht ja auch wieder Stress. Das ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, die Gesundheit sogar aus mehreren Aspekten, ne? Weil es ist ja auch vermutlich gerade beim Hausarzt mit Menschen da, die andere Infekte haben, die aus anderen
Definitiv.
Gründen da sind, ne? Und das Immunsystem ist eh geschwächt und dann kommen nochmal andere mit dazu. Also zumindest, wenn man aus Gründen der Gesundheit dorthin geht und nicht quasi für einen Vorsorgecheck. Aber selbst da möchte ich mir keine Grippe einfangen eigentlich.
Also da war ja, auch wenn es, glaube ich, wenig positive Folgen, aber das ist tatsächlich eine, finde ich, positive Folge von Corona. Ich habe den Eindruck, dass viele Praxen dadurch besser organisiert wurden. Also um eben diesen Ansturm oder diese Gemeinschaftsmenge im Wartezimmer zu verkleinern. Habe ich sogar bei unserem Tierarzt festgestellt, dass plötzlich die Abläufe viel, viel runder geworden sind und die Wartezeiten kürzer. Also vielleicht braucht es ja manchmal so den Antrieb von außen, um was zu verändern.
Ja, meistens braucht es was von außen, dass uns zeigt, dass wir bei Ihnen was verändern müssen.
Ja, da hast du auch wieder recht.
Definitiv. Ja, das stimmt. Ich muss glücklicherweise nicht so oft zum Arzt, deshalb kenne ich das halt eine Hauptsache von den Ärzten, wo ich hingehen muss. Und was heißt hingehen muss? Man muss ja, glaube ich, zu den anderen auch gehen. Wenn es einem schlecht geht, ist man aber, glaube ich, nochmal leidensfähiger. Ne?
Ja,
das stimmt. Man halt gerne sitzen. Wenn man keine Zahnschmerzen hat, dann ist halt jede Minute natürlich zu lang.
Das stimmt. Du hattest gerade vorhin noch irgendeinen anderen Punkt gesagt, auf den ich wo ich einhaken wollte. Aber jetzt habe ich ihn tatsächlich vergessen. Wir hatten es ja vom Nein sagen. Mist, der ist mir jetzt echt entfallen. Was mir gerade noch einfällt, mein Lieblingsspruch ist ja immer, Zeit ist eine Entscheidung. Und damit weiß ich, dass ich da manchen auch auf die Füße trete, die ja doch immer so den Eindruck haben, nee, aber das ist doch von außen alles festgelegt und ich kann doch da gar nichts dran ändern. Und ich bleibe aber trotzdem dabei, dass es einfach unglaublich viel mit uns selber zu tun hat. Eben zum Beispiel, wann sagen wir Nein? Wo sind unsere Prioritäten und aber auch, was können wir delegieren? Also gerade jetzt in der Führungsposition, muss ich unbedingt alles selber machen? Muss ich unbedingt überall die Kontrolle haben oder kann ich auch mal vertrauensvoll was abgeben? Das kennst du vielleicht von deinem Mann auch oder aus eurem Betrieb, dass das sicher auch eine Rolle spielt im Zeitmanagement.
Ja, absolut. Also nicht nur im Betrieb, das fängt ja tatsächlich zu Hause schon mal an. Ich kann meinen Kindern auch zutrauen, die sind natürlich 14 und 16, dass sie sich was zu essen selbst mal mittags machen und ich nicht unbedingt da sein muss. Und finde es auch ein gutes Learning, weil ich bin nicht immer die Mama, die meine Kinder versorgt. Das ist natürlich im Betrieb von meinem Mann so, aber das ist natürlich auch bei mir in meinem Betrieb so oder in meinem Geschäft, in meinem Coaching, dass ja gewisse Dinge ich tatsächlich abgeben muss, kann. Ich muss nicht alles selbst machen und ich muss auch nicht jedes Coaching machen und ich muss vor allen Dingen auch nicht alles für jeden Preis machen, weil es hat immer alles seinen Preis. Und meine Freizeit, Zeit für mich, Zeit mit meiner Familie ist eben auch wertvoll. Und dafür braucht es dann auch einen gewissen Gegenwert, um zu sagen, okay, das ist mir jetzt wichtig, dafür kann ich arbeiten. Oder zu sagen, naja, wenn ich eigentlich eh nichts verdiene, dann verbringe ich die Zeit lieber mit den lieben Menschen um mich rum, meiner Familie, meinen Freunden. Und es ist eine Entscheidung. Ich bin da vollkommen bei dir. Und natürlich kann ich mich entscheiden, 5 Hobbys zu haben und habe dann vielleicht auch einen privaten Stress. Dazu neigen wir auch, dass wir auch unsere private Zeit vollstopfen mit Termine. Und ich finde es total wichtig, auch einfach mal Zeit in meinem Terminplan zu haben, die nicht verplant ist, ne? Wo ich mich hinsetzen kann, entscheiden kann, trinke ich jetzt einen Tee, lese ich ein Buch, gehe ich spazieren, ne? So ganz individuell. Und gerade dadurch auch nochmal einen Perspektivenwechsel zu haben und Möglichkeiten zu haben. Auch unser Gehirn kann dort neue Ideen einfach kreieren, wenn es nicht gerade wieder verplant ist.
Also da gehe ich voll mit und gleichzeitig erkenne ich da aber auch ein ganz großes Problem. Und zwar, es gibt ja tatsächlich viele Menschen, inklusive mir früher eingeschlossen, die Ruhe nicht aushalten können. Und für die ja auch erstmal wieder der Gedanke, oh Gott, in der Stunde habe ich ja gar nichts vor, da wieder dann zu Stress neigen, ne? Und deswegen das ganz akkurat gleich wieder füllen. Oder ich habe mich auch erst kürzlich mit 2 Frauen unterhalten, die auch das gleiche Thema hatten, wie ich früher hatte. Du hast einen Termin und du hast noch 10 Minuten Zeit. Also du könntest entweder jetzt losgehen und würdest dann vielleicht 10 Minuten zu früh kommen, oder aber du sagst, ich könnte ja in der Zeit noch kurz die Waschmaschine anstellen oder noch kurz die Wäsche abhängen oder ne, so diese Zeitoptimierung. Und das führt dann dazu, dass man letztendlich zu spät kommt. Habe ich wirklich über Monate, über Jahre genau so gemacht. Und da geht es ja auch wieder darum, dieses einfach mal aushalten, mal 10 Minuten Ruhe aushalten, vielleicht zu atmen, zu meditieren oder vielleicht einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen, in Erinnerungen zu schwelgen. Das muss man erst mal können.
Ja, es erfordert eine Übung. Und gib dir da vollkommen recht. Natürlich kann da nicht jeder mit einer Stunde vielleicht anfangen oder gar mit einem ganzen Abend. Wobei das ja nicht heißt, dass ich den ganzen Abend nichts mache, sondern eventuell spielen wir auch Gesellschaftsspiele. Ne? Ich unterhalte mich mit meinem Mann. Kann auch ganz nett sein. Und oder wie du sagst, ich meditiere oder so. Und ich treffe ja dann doch eine Entscheidung, was ich mache. Oder sitze vielleicht auch einfach mal nur 10 Minuten da und schaue aus dem Fenster. Und wenn es Schwierigkeiten macht, sich dann einfach kleine Blöcke zu setzen, ne? Mal mit 5 Minuten anzufangen, mit 10 Minuten anzufangen, zu sagen, okay, jetzt ist einfach ungeplante Zeit. Ich schaue, was mir jetzt gerade gut tut. Ne? Und das ist, kann ja auch einfach wirklich jetzt gerade im Winter die Tasse Schokolade sein oder Tee sein. Und man setzt sich hin und schaut aus dem Fenster und genießt einfach die Wärme im Raum, weil es draußen so furchtbar kalt ist.
Das geht ja schon bei ganz banalen Sachen los. Ich glaube, wenn wir allein schon beim Essen anfangen, mal wirklich nur zu essen und nicht noch nebenher das Handy checken oder nebenher schon irgendwelche Einkaufszettel zu schreiben oder sonst irgendwas. Also ich glaube, da gibt es ja ganz viele Momente, wo man so ein ganz kleines bisschen drehen kann, um eben mehr Ruhe in sein Leben zu lassen. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt mit diesem, man kann ja mit 5 Minuten anfangen. Ich glaube, so ist es doch ganz grundsätzlich, was Gewohnheiten betrifft. Also egal, ob wir mehr Sport machen wollen, ob wir anfangen wollen zu meditieren, ob wir uns jetzt neuerdings To-Do-Listen machen wollen und so weiter. Es muss ja nicht immer gleich die 180-Grad-Wende sein, sondern es reichen ja manchmal 5 Minuten. Und lieber bewege ich mich morgens 5 Minuten, Entschuldigung, als dass ich mich gar nicht bewege. Und vielleicht habe ich ja dann irgendwann mal Lust, das auf 10 Minuten zu erweitern. Und ich glaube, das ist ja auch ganz oft das Problem, dass wir den Eindruck haben, wir müssen es jetzt komplett anders machen. Und das scheitert dann nach 3 Tagen. Und darum ist immer mein Tipp, so in ganz kleinen Babyschritten und dann mal gucken, was sich daraus entwickelt.
Die Hürde darf auch einfach nicht so groß sein, ne? Und es darf nicht so weh machen. Ich finde tatsächlich neue Routinen anzuheften an schon bestehende ist ganz gut. Ne? Also wenn ich morgens quasi einen Kaffee trinke, zu sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal die Tasse und genieße mal nur diesen Kaffee. Ne? Natürlich ist beim Essen nochmal der Aspekt, ne, dass es tatsächlich für unsere Nahrungsaufnahme, für die Verdauung und alles total wichtig ist, dass wir uns nur darauf konzentrieren eigentlich. Und auch unser Sättigungsgefühl. Ne? Da kam jetzt gerade wieder die Gesundheitsberaterin an Erdmannsverein.
Ja, das macht gar nichts. Wir nehmen ja alles.
Das ist bei mir schon wieder so weit weg, dass ich das tatsächlich vergesse dann auch. Aber ja, natürlich, du hast recht. Und es sind so diese kleinen Momente und tatsächlich mal zu überlegen, okay, wo habe ich vielleicht schon mal für mich? Ne? Oder zu sagen, okay, Zähneputzen mache ich jeden Tag. Das finde ich auch so eine gute Routine. Und zu sagen, ich hänge da einfach nochmal eine Routine dran. Dann wird es leichter, wie einfach mitten im Tag eine neue Routine zu kreieren.
Definitiv, genau. Also da haben wir doch jetzt echt schon einige Tipps zusammengearbeitet, oder?
Ja, Wahnsinn.
Und ich glaube, auch hier, keiner muss morgen der Zeitmanagement-Weltmeister werden. Aber wenn vielleicht jeden Tag ein paar Minuten mehr Me-Time rausspringen oder mehr Ruhe oder es einfach ein bisschen stressfreier wird, dann ja, haben wir doch alle schon ganz viel gewonnen. Und ich kann nur sagen, auch wenn ich jetzt schon seit 7 Jahren mit dem Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung und so befasst bin, ich habe trotzdem jeden Tag neue Dinge, die ich noch ein bisschen ausweiten kann und wo es noch ein bisschen ruhiger werden kann und noch ein bisschen entspannter. Und ich glaube, es ist einfach so ein lifelong learning. Da müssen wir uns gar nicht den Druck machen, das morgen schon zu perfektionieren. Sonst wird es ja vielleicht auch langweilig.
Ja, ich glaube, es gibt ja auch immer, das Leben hat ja immer neue Aufgaben und Ideen auch, was so auf uns zukommt. Und jeder Lebensabschnitt hat seine neuen Aufgaben, die quasi mitkommen. Und ich finde es spannend. Also ich glaube, mit Sicherheit bin ich auch noch lange nicht am Ende meiner Reise. Und ich bin sehr neugierig darauf, was so jedes Jahr für sich wieder mitbringt.
Sehr cool. Frauke, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Tipps. Und jetzt kommen noch meine Abschlussfragen.
Ja.
Und zwar, hast du denn oder hättest du denn einen alternativen Berufswunsch zu dem, was du jetzt machst oder was du in deinem Leben schon gemacht hast?
Oh, ich bin ja weit weg von meinem ursprünglichen Beruf tatsächlich. Abschließend hätte ich einen anderen Berufswunsch. Nein, momentan tatsächlich nicht. Es war für mich immer klar, dass ich irgendwie Menschen helfen möchte, dass ich Menschen begleiten möchte. Und das hatte ich zwischendrin verloren und bin ganz froh, dass ich da wieder bin. Und ich werde mich auf diesem Weg mit Sicherheit noch weiterbilden und noch weiterentwickeln. Aber momentan kann ich mir nichts anderes vorstellen.
Das ist echt schön zu hören. Hast du denn eine Löffelliste, also eine Liste, auf der draufsteht, was du alles noch tun möchtest, bevor du den Löffel irgendwann abgeben musst?
Das steht ganz unten auf meiner To-Do-Liste. Tatsächlich nehme ich mir das immer mal wieder vor, weil ich ja auch lese, ne, wie wichtig das ist. Und dann denke ich, okay, was schreibe ich drauf? Ich habe schon so viele Dinge erfüllt, glücklicherweise, die da draufstehen würden. Und ich mag mich damit auch nicht stressen. Und ich denke so, jeden Tag auch so ein bisschen zu leben, als wäre es der letzte. Also gar nicht so viel auf die Liste draufkommen zu lassen, sondern immer gucken, was kann ich tatsächlich davon auch mir jetzt und heute erfüllen oder morgen erfüllen. Aber natürlich gibt es so ein paar Dinge. Ich möchte die Nordlichter noch sehen. Ne? Also
Oh
das
ja.
ist was, was unbedingt sein muss irgendwann. Und an so einem weißen Strand mit blauem Wasser, das ist auch. Ne? Aber das sind so die Dinge, die sind tatsächlich auch auf meinem Vision Board. Da sehe ich die ja immer wieder. Und das sind so die ein oder anderen Dinge. Aber ich habe nicht so viel, was auf diese Liste drauf müsste. Und von dem her würde es mich stressen, eine zu erstellen, glaube ich. Deshalb nein.
Die Antwort gefällt mir auch. Wir sind ja hier, wie gesagt, unter Ärzten und Ärztinnen. Kannst du mir sagen, was du eher vielleicht aus Sicht Patientin, aber auch natürlich aus Sicht eines Coaches, was du dir für die Medizin wünschen würdest?
Oh ja. Ich würde mir für die Medizin tatsächlich Zeit wünschen. Zeit wieder für die Patienten, Zeit für die Ärzte. Und ich finde, die sind so wahnsinnig am Rennen. Und es ist egal. Also mein Sohn hat jetzt quasi die Hand gebrochen. Da war mal relativ viel im Krankenhaus. Und es sind so nette Menschen, ob das die Ärzte sind, die Pfleger sind, ob das die vorne beim Empfang sind. Aber sie sind sehr, sehr getrieben. Ne? Und das ist einfach eine, finde ich, eine total traurige Entwicklung, dass gerade diese sozialen Berufe so wenig wertgeschätzt werden. Und da ist eben auch die Zeit eine Wertschätzung und die wünsche ich der Medizin einfach wieder.
Also, da bin ich völlig bei dir. Mir ist jetzt gerade noch aufgefallen, auch wenn das normalerweise meine drei Abschlussfragen sind, ich habe trotzdem noch eine Frage. Was bietest du denn so an? Also, was ist denn deine Tätigkeit als Coach? Was ist deine Zielgruppe? Oder wer darf sich denn bei dir melden, wenn er Interesse hat, mit dir zu arbeiten?
Ja, meine Zielgruppe sind tatsächlich Menschen, die irgendwo selbstständig sind, die selbstständig Entscheidungen treffen und die sich so ein bisschen verloren haben im Tun und ihr eigenes Leuchten und ihr eigenes Warum vielleicht nicht mehr so sehen, im Stress drin sind. Und da habe ich dieses Flowmentum-Programm, wo es wieder darum geht, in den eigenen Flow zu kommen, den Moment zu genießen und für sich wieder da zu sein und somit ein Stückchen glücklicher, freier zu sein und wieder mehr das Leben genießen zu können, das Sein genießen zu können. Das sind die Wege oder die Menschen, die ich wahnsinnig gerne begleite.
Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sich jemand angesprochen fühlt, natürlich verlinke ich wieder alles in den Shownotes, dass ihr wisst, wie ihr die Frauke findet.
Ja. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken, liebe Susanne, für dieses wirklich sehr, sehr angenehme Gespräch. Bin sehr gespannt auf die Aufzeichnung und vielleicht auch auf die Reaktionen von außen, die kommen, und vielleicht treffen wir uns ja wieder zum Austausch.
Also wir treffen uns ganz sicher zum Austausch, da bin ich ganz sicher. Und wenn du noch irgendeinen Tipp oder irgendein Schlusswort an unsere Hörer und Hörerinnen geben möchtest, dann dürftest du das jetzt noch tun.
Gerne. Tatsächlich möchte ich dann das aufgreifen, was wir hatten mit den 5 Minuten. Starte mit 5 Minuten für dich ganz alleine, in welcher Form es dir gut tut. Und genieß diesen Moment, diesen kleinen Moment, und dehn ihn für dich stückchenweise aus.
Das war die heutige Folge, und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Gefällt dir Einzigartig? Dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und oder mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, damit noch mehr Ärzte und Ärztinnen von meinen Impulsen erreicht werden. Suchst du ganz konkrete Unterstützung für deinen weiteren Weg als zufriedene Ärztin und möglicherweise als ärztliche Führungskraft? Dann nimm doch gerne Kontakt mit mir auf oder buche direkt ein kostenloses Klarheitsgespräch bei mir. Sei glücklich, erfolgreich, entspannt, leistungsfähig und führungsstark als Ärztin oder Arzt. Alles, alles Liebe, deine Susanne.